Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Jochen Gauss hatte alles. Champagner, Sterneküche, Ferraris. Gauss ist Bäcker. Vielleicht einer der besten Deutschlands. Und wenn es nach ihm geht, nicht nur vielleicht.
Ich bin der Beste auf der Welt.
In den 90ern kommt Gauss groß raus. Sein Brot, das ist legendär.
Geil.
Doch Anfang der 2000er stürzt der Bäcker ab.
Der freie Fall.
Insolvenz. Gauss verliert alles.
Für mich war das der Super-GAU.
Wie es dazu kommen konnte, wie es für Gauss weiterging und was sein Brot so besonders macht, das hört ihr im neuen Abendblatt-Podcast Der Super-Gauss. Aufstieg und Fall des angeblich besten Bäckers der Welt. Bald auf abendblatt.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Am Ende des Tages ist die Frage, wen schließen die Menschen in ihre Herzen, wen lassen sie in ihr Wohnzimmer? Und das kann jemand sein, der über 80 ist, das kann jemand sein, der weiß nicht, 30, 40 ist. Joko, Klaas sind auch schon kurz vor den 50ern, da hast du recht.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Heider. Mein heutiger Gast ist, und das wusste ich nicht, sonst hätte ich ihn schon viel, viel, viel früher eingeladen. Er ist durch und durch Hamburger. Er ist nicht nur in dieser Stadt geboren, sondern er hat das, was alle Hamburger haben, wenn sie von irgendwoher kommen und dann über die Elbbrücken fahren, ob mit dem Auto oder mit der Bahn, dass dann erst irgendwie alles wieder gut ist. Also, das ist ja schon mal eine große Qualifikation, so ein begeisterter Hamburger zu sein. Das allein hätte vielleicht aber dann doch nicht gereicht. Aber er ist einer der erfolgreichsten deutschen TV-Produzenten und der, so wie ich das mitgekriegt habe, aus diesen Erfolgen jetzt kein großes Aufhebens macht und schon gar nicht viel darüber geredet hat. Und das ist natürlich auch wahrscheinlich so, weil er halt Hamburger ist und damit Hanseat. Wir wollen das heute ein bisschen ändern und unter anderem darüber sprechen, das wird jetzt eine sehr lange Liste, wie er mehr oder weniger, klären wir, Lotto King Karl erfunden hat, wie es zu der Entdeckung von Stefan Raab kam, was er eigentlich dazu sagt, dass der jetzt sozusagen wieder zurückgekommen ist, wie das war mit Jörg Pilawa, wie das war mit Joko Winterscheid und Klaas Häufer Umlauf, was er damit zu tun hatte und was er heute, um bei den Hamburger zu bleiben, unter anderem mit Tim Melzer zu tun hat. Ich freue mich sehr auf Markus Wolter, den Geschäftsführer und Gesellschafter von Bunny J. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Absolut richtig. Absolut.
Markus, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Wieso kann mir das als jemand, der so lange beim Abendblatt arbeitet, entgangen sein? Also ich kannte deinen Namen, ich wusste, wer du bist, ich wusste, was du machst, aber diese Sache mit Hamburg war mir nicht bewusst. Ich habe immer gedacht, das ist ein Kölner und du sagst auch, ja, du lebst in Köln,
ja, aber. Aber, genau. Und du hast das eben so toll gesagt und vielen Dank für die tolle Ankündigung, ich freue mich hier zu sein. Also ja, wenn ich über die Elbbrücken fahre, habe ich ein Ritual. Wenn ich jetzt nicht fliege, sondern, also im Zug mache ich es ehrlicherweise auch nicht, aber im Auto höre ich Lotto King Karl, Hamburg meine Perle.
Immer?
Immer. Ja, das ist so ein Ding, das weiß auch meine Familie. Mit wem auch immer ich fahre, kurz von Elbbrücken gibt es Lotto King Karl. Und dann fühlt sich das einfach zu Hause an, ja. Und dann kriege ich richtig auch Gänsehaut ein bisschen, weil ich ja in Köln lebe, dort ja auch arbeite, weil unsere Firmen eigentlich alle in Köln sind und unser Business eben auch in Köln ist. Aber Hamburg ist und bleibt meine Heimat.
Erzähl mal das Lotto King Karl. Alle kennen dieses Hamburg meine Perle, kennen, glaube ich, alle, die Hamburg mögen, auch die Stadt mögen, den HSV mögen. Das war lange Zeit die HSV-Hymne, in der Zwischenzeit nicht mehr. Und du bist da nicht ganz unschuldig daran, dass Lotto King Karl wurde, der eigentlich Gerrit
Hesemann
heißt. So, jetzt, vielleicht magst du die Geschichte mal erzählen. Du hast damals in deinen Anfängen, kann man das so sagen,
hattest ein Lied vor dir liegen, da ging es, kannst du besser erzählen als ich.
Naja, ich war damals, hatte ich den ehrlichen Job neben meinem Studium des Nachtwächters hier in Hamburg, beim Unilever-Gebäude. Okay. Ich habe das Unilever-Gebäude hier bewacht.
In dem alten Unilever-Haus?
In dem alten Unilever-Haus, okay. Genau. Ja, genau. Okay. Also gar nicht weit von hier, vom Hamburger Abendblatt. Und ich habe damals aber Songs geschrieben und ich habe einen kleinen Musikverlag gegründet, hieß Seegang Musik, mit einer Partnerin gemeinsam. Und wir hatten einen Song, der hieß Ich hab den Jackpot. Und wir hatten einfach nicht den richtigen Interpreten dafür. Und dann meinte irgendjemand, ey, da ist doch der Lotto, der hat so ein bisschen große Klappe und so.
Der hieß damals schon Lotto?
Nee, der hieß damals noch Gerrit Hesemann. Ja. Okay. Und der hat dann, sind wir zu dem und der fand die Idee gut. Wir haben gesagt, wir machen einen Act, der heißt Lotto King Karl, ich hab den Jackpot. Und Lotto ist war Konzertbooker, der hat in der Konzertagentur gearbeitet. Bei Micho-Konzerts. Und ja, und dann hat er das sofort cool gefunden. Den Song hat übrigens Frank Ramon geschrieben. Toller Autor, Hamburger Autor. Und dann hat das funktioniert. Ich habe das Ding verkauft an Edel Records damals. Und dann hat Lotto daraus ja eine tolle Karriere gemacht. Ne? Und das war der Start. Also wir haben gemeinsam die Idee gehabt, Lotto King Karl, ab jetzt heißt du so.
Aber das heißt, du hast dann mit der Karriere von Lotto King Karl eigentlich nichts mehr zu tun gehabt? Nur mit diesem einen Lied?
Doch. Wir haben dann Hamburger Kaufmann genug. Wir haben dann einen Verlagsvertrag mit ihm abgeschlossen und haben dann die ersten Alben gemacht. Das heißt, wir haben die im Verlag gehabt bei uns. Das heißt, auch die ganzen anderen Titel, Mitten in der Stadt und was alles gab, das haben wir dann in unserem Musikverlag verlegt. Ich glaube, die ersten beiden Alben. Ja. Und wir sind aber immer noch Kumpels, Lotto und ich, und das ohnehin so mit allen Künstlern, mit denen ich mal gearbeitet habe, wüsste ich jetzt kaum eine Ausnahme, habe ich immer noch irgendwie auch noch ein gutes Verhältnis, weil das ja irgendwie auch alles Freude macht.
Du wolltest aber eigentlich selber Popstar werden, ne?
Absolut. Also ich sag mal, wenn man es wohl meint, würde man sagen Popstar, manche würden sagen, es war ein Schlager, aber auf jeden Fall habe ich selber Musik gemacht, ja. Und das war auch auf Tour hier und da, aber das war nicht wirklich erfolgreich und ich habe dann irgendwann angefangen, Songs zu schreiben, das war dann ein bisschen besser und das war aber am Anfang, war das so bis zu meinem 26. Lebensjahr, war ich fest davon überzeugt, dass mein Weg im Musikbusiness ist, ja.
Warum? Du hast geschrieben in dem Fragebogen, den ich einzuschicke, eigentlich wolltest du den Mädchen damit imponieren. Das war mit 26 dann wahrscheinlich kein Grund mehr.
Nein, die Frage bezog sich auf die Schulzeit. Das hat dann nicht mehr gereicht als Grund. Nein, ich habe damals Songs geschrieben, ich habe eine Band gehabt, ich habe Singles gemacht und habe dann auch für Andreas Elsholz irgendwie gute Zeiten, schlechte Zeiten, Darsteller geschrieben und ich habe Dieter Thomas Kuhn produziert, alle möglichen so Sachen habe ich gemacht und dann hat mein Manager damals gesagt, Markus, weißt du was? Er hat eigentlich gemeint, du musst noch was Anständiges machen. Er hatte, glaube ich, Sorgen um mich. Er hat gesagt, du musst mal hier so ein Praktikum machen beim Fernsehen. Und dann habe ich hier in Hamburg Premiere, hatte hier im Studio Hamburg eine Sendung gemacht. Die war 2 Minuten lang, Pop News. Mhm. Da bin ich 2 Wochen lang mitgelaufen als Redakteur, um dann nach 2 Wochen aufgeregt zum Studio Hamburg zu fahren und diese Show das erste Mal so als Nachwuchs, weiß ich nicht, Redakteur zu machen.
2 Minuten?
2 Minuten, ja. Da ging es dann so, Roxette hat eine neue Single gemacht, okay. Und solche Sachen. Und an dem Tag kam der damalige Chef auf mich zu und meinte so, wo ist denn hier die richtige Redakteurin? Und ich meinte, ich bin's heute. Und er meinte, shit, Freddie Mercury ist heute gestorben. Mhm. Die Sendung ist 1 Stunde lang. Kannst du das? Und ich habe gesagt, jo. Und dann ging's los. Und das war so mein erster Tag beim Fernsehen. Und da habe ich gemerkt, A, man kann mehr, als man denkt. Und B, das macht einen riesen Freude. Und somit hat das quasi angefangen.
Wobei, dann hätte man ja gedacht, Pop vom Popstar, dann werde ich halt Fernsehstar. Geh vor die Kamera. Die Idee hattest du aber ganz am Anfang ganz kurz, offensichtlich ganz kurz, aber so richtig nicht.
Nee, habe ich gar nicht gehabt. Ich habe gemerkt, also Musik hat mir wirklich, ich schreibe auch heute noch ab und zu Songs, Musik war eine große Leidenschaft von mir. Und ist eine große Leidenschaft von mir, aber dann habe ich gemerkt, dass das Fernsehen produzieren, Fernsehen machen eben auch eine ganz große Leidenschaft von mir dann wurde. Dann hat mich derselbe Chef, Christoph Post, damals MME-Chef, hat mich dann...
Me, Myself and I, genau.
Wir haben
in Hamburg sitzen damals,
auch, ne? In Hamburg sitzen, genau. Und der hat dann irgendwann gesagt, du, weißt du was, Markus, ich habe da einen ganz verrückten neuen Job. Ich bin Programmdirektor bei Viva, der Musiksender damals. Und dann meinte er, kannst du vorbeikommen? Ich möchte, dass du das Casting machst. Mhm. Bin ich hingefahren und dann habe ich damals das Casting gemacht. Und das waren so die ersten Gesichter von Viva, waren Heike Makatsch, Mola Adebisi, Stefan Raab und viele mehr. Matthias Oppenhövel und so weiter, Alex Bechtel. Und das ist ganz gut gelaufen. Und so hat das dann wirklich angefangen. Dann war ich auch in Köln und bin da auch beruflich eigentlich kaum noch weggekommen. Auch damals immer gependelt. Und so hat dann meine Karriere beim Fernsehen angefangen.
Wo ist Hamburg denn da falsch abgebogen? Denn verbessere mich immer, wenn ich Quatsch erzähle. Damals war eine Zeit, Christiane zu Salm.
Ja.
Mit, was war das für, war das Mima Seven Eye war in Hamburg, Premiere war in Hamburg. Also man hatte das Gefühl, es tut sich was in Hamburg. Und heute ist es Studio Hamburg mit Produktion und es ist letztlich der große NDR. Aber der ganze private Fernsehbereich, Produktionsbereich, Ausnahme. Es gab damals Johannes B. Kerner, das ist übergegangen, die Fernsehmacher mit Markus Heidemanns und Markus Lanz. Aber es ist alles irgendwie woanders hingegangen. Was ist da schiefgelaufen? Weil an sich ja der Medienstandort Hamburg damals, gerade durch die starken Verlage, ein großer war.
Ja. Also ich glaube, dass das Land Nordrhein-Westfalen da einfach sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell und eine sehr, sehr effiziente Medienpolitik gemacht hat. Hat da Fenster gesehen, durch den WDR natürlich auch und natürlich dann auch durch RTL. Der Weg von Luxemburg nach Köln war einfach auch kürzer als nach Hamburg, muss man fairerweise sagen. Und so ist es dann gekommen. Und die Fernsehbranche ist auch nicht so innovativ, wie man denkt. Wenn man sich da einmal eingesessen hat in so einem Standort und alle da sind und alle da wohnen, alle da leben, ist das auch so. Und das heißt also, ja, Fernsehstandort Nummer eins, Studiostandort ist eindeutig Köln, gefolgt dann von München und dann natürlich das Fiction-Business in Berlin. Das Hamburg leider, also aus privater Sicht leider, dann irgendwie ein bisschen spät auf der Party gewesen.
Du sagst, das Fernsehbusiness ist gar nicht so innovativ. Das finde ich interessant, weil das ist auch meine Beobachtung. Ich finde sogar, es ist extrem konservativ. Und nehmen wir mal das Beispiel Stefan Raab, den du damals, wann war das, entdeckt hast?
Das war zur Viva-Zeit, ne? Das war dann, wann war das? 94 muss es gewesen sein.
Was hast du damals in ihm gesehen und was habt ihr damals in ihm gesehen?
Wir haben, also die Idee bei Viva war, eine Moderatorenfamilie aufzubauen. Mhm. Ja, da war die lustige Heike Makatsch, war das Girlie, und dann gab es den Matthias Oppenhövel, das war so ein bisschen der strenge Matthias. Dann gab es noch einen mit der Mütze und so. Und Stefan sollte so ein bisschen so, ja, so der konservative ältere Typ sein, so den, der so ein bisschen, ja, ein bisschen so mit der dicken Brille, und der war so ein bisschen hatte so eine spezielle Funktion in dieser Familie. Und dann fuhr der vor mit seinem so einem Auto, Metzgerei Raab, also von seinen Eltern. Und dann war das eigentlich sehr einfach. Ich hatte ja noch nie richtig etwas produziert. Und dann gab es Redaktionssitzungen und dann wurde gefragt, wer will denn hier mit der Heike Makatsch arbeiten? Alle hier, ich. Wer will denn hier interaktiv, diese coole ich. Wer will die Metaller-Sendung machen? Ich. Dann waren alle verteilt und dann hieß es ja, und wer will hier die Sendung mit dem hier, wie heißt der, Stefan Raab machen? Und ich dachte mir auch, Mensch, vielleicht ist das was für dich. Mhm. Und habe ich mich mit ihm getroffen und dann sind wir zu ihm nach Hause. Der wohnte noch bei seinen Eltern damals, Metzgerei Raab. Und dann haben wir da einen Abend verbracht und haben dann an dieser Sendung gestrickt, Viva-Sion. Und dann hat das so ganz langsam einfach angefangen. Und plötzlich war ich Producer von Viva-Sion, Learning by Doing.
Und dann vergeht sehr, sehr viele Jahre, Jahrzehnte. Stefan Raab ist schon lange aus dem Fernsehbusiness raus. Und ich staunte dann wirklich, und da schließe ich jetzt an, was du gesagt hast, und dann holt RTL den wieder raus. Und dann kommt der wieder raus. Und dann hast du bei RTL das Gefühl, Moment mal, das Programm, was ich jetzt gerade sehe, das habe ich doch alles schon mal gesehen. Die waren doch irgendwie so gefühlt alle schon mal da. Dieter Bohlen war weg und kam wieder. Und dann guckst du ins ZDF und in die ARD und guckst dir die Politik-Talkshows an und stellst fest, Moment mal, Maybrit Illner, über 20 Jahre dabei. Markus Lanz auch schon in dem Bereich dabei, wenn man mal Wetten, das abzieht und mit dazu zählt, sogar noch mehr. Jetzt Karin Mioska, auch ein bekanntes Gesicht, und so weiter und so weiter.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Funktioniert Fernsehen, wenn es so unglaublich schwierig ist, bekannte Gesichter aufzubauen, die alle kennen, hält man deshalb so lange an denen fest, und bevor man auf neue sitzt, holt man lieber einen zurück, von dem man glaubt, den kennen alle noch? Man könnte es ja beliebig fortsetzen. Ich hatte vorhin gerade einen Podcast mit einer Kollegin von 3 nach 9, die dann wurde auch festgestellt haben, Giovanni Di Lorenzo ist gefühlt 30, 40 Jahre nicht Chefredakteur der Zeit, aber bei 3 nach 9 als Moderator, warum ist das so? Und warum, kommen wir gleich zu, warum fällt es offensichtlich so schwer, auch neue Leute aufzubauen?
Also, zunächst einmal, das Comeback von Stefan Raab habe ich mir ja nicht ausgedacht.
Richtig.
Ich habe noch nicht mal dazu geraten. Von daher
bin ich
da der falsche Ansprechpartner.
Also sagen wir das mal, das heißt, du fandest eigentlich, das hätte nicht nötig getan?
Ach, das will ich so nicht sagen. Das entscheidet ja am Ende immer das Publikum, ne?
Ja.
Ob sowas nötig tut oder nicht. Insgesamt ist es so, dass man schon sagen kann, dass man natürlich oft, und jetzt unabhängig von den genannten, natürlich die Fernsehzielgruppe, die klassische TV-Zielgruppe natürlich nicht jünger geworden ist.
Mhm.
Und natürlich oft noch, sag ich mal, gelockt wird von den Gesichtern aus der guten alten Zeit. Aber das funktioniert eben auch nicht immer. Und was ich mit etwas konservativ meinte eben, ist vor allem technologisch. Wenn ich mir vorstelle, wie inzwischen in allen Businesses, also wie zum Beispiel, weiß nicht, im Verlagsbusiness, mhm. Wo ja irgendwie diese Transformation inzwischen, glaube ich, zu 100% stattgefunden hat, ja, und natürlich auch das Musikbusiness, also in anderen vergleichbaren Unterhaltungsbusinesses, ist es schon so, dass natürlich in einem, also ein Fernsehstudio, ein klassisches Fernsehstudio, bis auf die Tagesschau vielleicht, sieht immer noch genauso aus mhm. hinter den Kulissen wie vor 20 Jahren. Und das ist schon interessant, finde ich.
Aber genauso ist es mit den Leuten, also mit Dieter ja. Bohlen zum Beispiel, Günther Jauch. Hängt das nur damit zusammen, dass man sagt, okay, das sind die Menschen, die kennen die Leute, mit denen sind sie groß geworden. Weil wenn man dann nicht für Nachschub sorgt, du gehörtest auch zu denen, kommen wir gleich zu, die für Nachschub gesorgt haben, mit Joko Winterscheid und Klaas Häufer Umlauf. Wenn man jetzt aber guckt, sind die ja auch schon, also ich will nicht sagen, das ist Establishment, TV-Establishment.
Ja.
Und da ist ja nicht mehr sagen können, das sind die neuen jungen Wilden.
Naja, also ich glaube erstmal zunächst, also die Frage ist immer, wen lasse ich zu Hause in mein Wohnzimmer? Wen,
ja.
Mit wem möchte ich den
genau.
Anfang? Und ich finde zum Beispiel Günther Jauch, wir produzieren ja auch Wer wird Millionär, ist einfach eine Legende. Ja, ist einfach, der macht das einfach so toll. Das ist ja, WWM ist ja, Wer wird Millionär ist ja eigentlich eine Talkshow, wenn man das mal so nimmt. Am Ende spricht er ja mit den Menschen und die Freude daran ist ja, wie er mit den Menschen spricht. Und ich hoffe, dass er das noch viele, viele Jahre macht.
Weil es auch ohne ihn nicht funktionieren würde?
Das weiß ich nicht, aber
Aber würde man tatsächlich Wer wird Millionär machen ohne Günther Jauch?
Also ich glaube, dass Günther Jauch hat diese Sendung so sehr geprägt,
ja,
ja dass man das natürlich sich gar nicht anders vorstellen kann. Ja. Aber wenn man sich mal eine andere Show aus unserem Hause nimmt, TV Total,
mhm.
ich glaube, da hat man sich ja auch das nicht vorstellen können, dass irgendjemand anders mal diese Sendung moderiert. Und jetzt ist auch übrigens ein neues Gesicht in diesem Business, wenn auch nicht mehr ganz jung,
stimmt,
mit Sebastian Puffpaff, auch wieder jemand, der diese Sendung auf seine Art und Weise interpretiert und die ist erfolgreicher, als sie jemals davor war, zumindest in den letzten Jahren.
Mhm.
Und so glaube ich schon, dass immer wieder auch neue Gesichter ins TV-Geschäft gehen. Es sind aber natürlich auch andere Gesichter dabei. Es ist eine Selfie-Sandra zum Beispiel, die ganz klar eine Creatorin ist,
mhm.
die jetzt Reality-Shows moderiert. Also da gibt es das Comeback von Verona Poth. Also es ist ein, ich glaube schon, dass
gibt es ein Comeback, ist mir nicht aufgefallen. Es gibt ein Comeback von Verona Poth?
Ja, wir haben, es kommt demnächst, kommt
okay.
Villa der Versuchung, auch aus dem Hause Banijay.
Ja.
Eine neue Reality-Show, wo Verona Poth moderiert. Ja, das heißt also, ich würde das nicht so sehr auf das Alter beziehen. Ich glaube, es ist schon ein, am Ende des Tages ist die Frage, wen schließen die Menschen in ihre Herzen, wen lassen sie in ihr Wohnzimmer? Und das kann jemand sein, der über 80 ist, das kann jemand sein, der weiß nicht, 30, 40 ist. Joko, Klaas sind auch schon kurz vor den 50ern, da hast du recht. Aber ich glaube nicht, dass das was mit Alter zu tun hat, sondern am Ende des Tages auch damit, ob diese Menschen einfach ankommen bei den Zuschauerinnen und Zuschauern oder nicht.
Du hast, das ist das Interessante an deiner beruflichen Laufbahn, eigentlich mit allen zu tun gehabt, die man mit dem deutschen Fernsehen mehr oder weniger verbindet und vor allem mit bestimmten Genres. Mich würde interessieren, Jörg Pilawa, da warst du auch in der Firma und hast dann mit Jörg Pilawa, der hat es ja so heimlich still und leise, man denkt immer, ach Pilawa, der moderiert ja ab und an mal so Rätselsendungen. Tatsächlich stimmt es so, kann man sagen, seine Firma ist die diese ganzen Quiz, viele dieser Quiz-Sendungen produziert, richtig?
Ja, also Jörg war in der ARD, damals ja auch schon extrem erfolgreich, mhm. als dann Jörg Pilawa sagte, er geht raus, er möchte zum ZDF. Ich bin mit Jörg Pilawa zur Schule gegangen.
Ah.
Wir waren beide auf dem Gymnasium Hummelsbüttel.
Ah,
und Jörg
wer war besser in der Schule?
Eindeutig er.
Oh,
eindeutig
okay.
er, der war auch Schulsprecher und so und war in der Tanzschule Wendt, hat er getanzt. Ich war so 3 Jahre jünger und wir hatten auch mal die nicht die gleichen Freundinnen, aber ich war mit der jüngeren Schwester seiner Freundin zusammen. Okay. Ja? Und irgendwann macht mir Jörg Pilawa die Tür auf. Damals noch kein Star, sondern einfach nur der 3 Jahre ältere Jörg Pilawa. Und so haben wir uns dann damals schon kennengelernt. Und als ich hörte, dass Jörg zum ZDF wechseln würde, habe ich Jörg angerufen. Wir hatten gar nicht so viel Kontakt zwischendurch, sondern nur mal so zwischendurch. Und habe gesagt, Mensch Jörg, wie wär's denn, wenn wir eine gemeinsame Firma gründen? Und dann hat er gesagt, du, weißt du was, Markus, im Moment möchte ich erstmal ein halbes Jahr total rausgehen, du kannst dich nachher melden. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wo bist denn du? Er meinte, ja, du, ich bin hier in auf meiner Insel in Kanada und wie gesagt, im halben Jahr. Und dann habe ich gesagt, komm Jörg, jetzt mach mal keinen Scheiß, ich komme da hin. Und dann habe ich einen Kollegen eingepackt und wir sind da hingeflogen. Und dann habe ich angerufen, meine, ich bin da. Und hat er mich abgeholt, natürlich auch gelacht und hat gesagt, Mensch, du bist ja verrückt. Und dann sind wir da hingefahren und dann sind wir 3-4 Tage haben wir dann verbracht und ein bisschen über die alten Zeiten auch gesprochen und haben danach gemeinsam mit Endemol Schein, wo ich damals noch Geschäftsführer war, die HRP gegründet und haben dann diesen Wechsel zum ZDF eigentlich gemeinsam gemacht und haben da auch 4-5 ganz tolle und auch erfolgreiche Jahre gehabt.
Und dann ist aber, dann bist du wieder rausgegangen und inzwischen ist Jörg Pilawa ja vor allen Dingen bei der ARD, ne?
Er ist jetzt wieder bei der ARD gewesen, um dann zu Sat.1 zu wechseln. Genau, momentan ist er bei Sat.1. Aber ich bin dann deswegen rausgegangen, weil ich damals Endemol verlassen habe. Und dieses Joint Venture, was wir hatten, das hatten wir ein Stück weit auch gemeinsam eingefädelt. Und dann hat er seine Firma noch ein bisschen weitergeführt und hat aber dann jetzt die Firma dann nicht mehr. Die ist nicht mehr am Start.
Okay. Ja. Und dann hast du eine Produktionsfirma gegründet, die für mich sozusagen in der neueren Zeit so denkt, ah, das ist so State of the Art, Florida TV. Das ist die Firma letztendlich, die hinter Klaas und Joko steckt. Wie bist du mit den beiden zusammengekommen? Wobei Klaas kanntest du noch aus der Zeit von Viva.
Ja,
war Joko auch damals?
Nee, wir haben uns ehrlicherweise ein bisschen verpasst bei Viva. Ich war da schon weg, als die da waren. Und die Wahrheit ist auch, dass, glaube ich, Viva hatte die Sendung sogar gerade eingestellt. Die wollten gar nicht mehr mit denen irgendwie arbeiten. Und ich habe mich dann mit Klaas zum Kaffee getroffen, habe gesagt, Mensch Klaas, lass mal treffen, bin nach Berlin gefahren. Und wir haben dann Kaffee getrunken und ich habe mich dann natürlich auch mit Joko getroffen. Und so haben wir dann irgendwie Stück für Stück haben wir dann überlegt, diese gemeinsame Firma zu gründen. Und dann haben wir das gemacht und dann ging das los. Also es ist ja so, in meiner grundsätzlichen Philosophie ist es so, dass ich nicht in so Konzernstrukturen denke, sondern es ist, ich nenne das Star-Allianz. Für mich ist es wichtig, dass die besten Köpfe, sei es hinter der Kamera oder vor der Kamera, die besten Produzentinnen, Produzenten, die besten Köpfe sollen ihr eigenes Schiff haben, ihre eigene Manufaktur haben. Und wenn man das verbindet mit den Möglichkeiten eines Konzerns oder einer größeren Gruppe, das heißt, voll dahinter steht und sich aber dann auch nicht selber immer ins Licht drängen will, was du anfangs sagtest, dann muss man auch ein bisschen hanseatisch im Hintergrund bleiben, aber trotzdem auch immer so ein bisschen strategisch Sparring machen können jederzeit, auch dafür bereit zu sein, voll dahinter stehen, dann lassen sich solche Konstellationen bilden.
Warum ist das eigentlich so, dass die Fernsehsender sich darauf einlassen? Nehmen wir mal ProSieben Sat.1. Da sind, glaube ich, Joko und Klaas die wichtigsten Gesichter, die haben.
Neben Sebastian Puffer von Heidi Klum.
Okay, aber ja. Du gehörst zu den wichtigsten Gesichtern.
Absolut, ja.
So, und dann denkst du, warum stellt ihr die nicht einfach ein und produziert das alles selber? Ist das ein Interesse bei den Sendern oder ist einfach das Interesse bei den Stars nicht da? Weil natürlich du wahrscheinlich, wenn du die Sendung selber produzierst, ich habe das mal in dem Buch, was ich über Markus Lanz geschrieben habe, recherchiert, dass Markus Lanz und Markus Heidemann halt im Jahr vom ZDF ungefähr 13 Millionen Euro bekommen für die Produktion von Markus Lanz. Und wenn man so abzieht, was so die Kosten sind, das ist interessanterweise, wenn man es geschickt macht, wenn man eine Sendung nicht jeden Tag produziert, sondern an 2 Tagen 3 Sendungen produziert und eine Redaktion nur hat mit 20 Leuten, dann bleibt ganz schön viel Geld übrig. Was ist der Grund, dass dieses Modell, auch als Karin Mioska jetzt Anne Will nach Vorgang geworden ist, mit einer eigenen Produktionsgesellschaft? Johannes B. Kerner, eigene Produktionsgesellschaft. Warum ist das so?
Also zur Wahrheit gehört ja auch, dass das natürlich die Sender auch gar nicht so gerne sehen, unbedingt.
Ist ja, so, ne? Ja.
Denke ich schon. Aber es gibt natürlich Moderatoren und Gesichter, die so erfolgreich sind oder wo man den Eindruck hat, dass die so erfolgreich werden können, dass die natürlich auch, dass man denen ein gewisses Umfeld natürlich auch zugestehen möchte. Und wenn dann die Überzeugung bei diesen Talenten so groß ist, dass das in der Konstellation besser passt und dass auch der Sender oder Streamer dann entsprechend sagt, Mensch, ich glaube so sehr an die Konstellation, ja, dann macht man solche Deals. Es klappt übrigens auch nicht immer. Es gibt also Konstellationen, wo das klappt. In anderen Fällen ist es auch gescheitert, muss man fairerweise auch sagen. Aber ja, das ist natürlich immer auch, finde ich, das Beste, wenn man einen Moderator hat, der ein gutes Korrektiv hat. Das heißt also, wo man sagen kann, der hat einen Sparring-Partner, mit dem das wirklich funktioniert. Und dann baut man ein Team drumherum auf und dann liefert man dem Sender ja auch am Ende so gute Produkte ab, dass er sagt, ja mal, ich müsste ohnehin eine Produktion finanzieren und die können das offensichtlich gut in dieser Konstellation und dann ist es ja am Ende auch eine Win-Win-Situation.
Das heißt, es muss eigentlich aus deiner Sicht immer hinter dem Star einen geben, der sozusagen unsichtbar bleibt, aber das Ganze, eigentlich das ganze organisatorische, unternehmerische macht. Das Beispiel Markus Lanz, den kennt jetzt jeder. Markus Heidemanns werden die meisten Leute da draußen gar nicht kennen. Er war auch mal in diesem Podcast und hat gesagt, ja, es hat ihn auch nie gejuckt, vor die Kamera zu treten. Er ist, als wenn er mit Johannes B. Kerner, mit dem er manchmal abends weggegangen ist, unterwegs war, war froh, dass alle wollten mit Johannes sprechen und ihn hat niemand erkannt. Aber die Kombi ist das, da siehst du auch deine Rolle immer sozusagen als den Mann neben dem, der vor der Kamera steht?
Also erstmal, Markus Heidemanns macht das super und das ist ein sehr gutes Beispiel, finde ich, für diese Konstellation. Ich sehe meine Rolle da jetzt nicht unbedingt, weil natürlich inzwischen die Firma einfach so gewachsen ist, dass ich jetzt persönlich in diesen Fällen gar nicht mehr derjenige bin, der dann wirklich persönlich involviert ist, sondern wir haben natürlich inzwischen andere Produzentinnen und Produzenten, die dann wiederum auch in der Lage sind, solche Konstellationen aufzubauen. Wir haben in unserer Gruppe, also zum Beispiel jetzt Beispiel TV Total, da ist ein hervorragender Produzent, der eben diese Sendung produziert und der dann genau dieser Sparring-Partner auch ist. Und genauso ist es ja so, dass wir innerhalb der Bunnyjay-Gruppe auch unsere Künstlermanagement-Firmen haben. Auch da ist ja ein gewisses Sparring. Aber ja, ich glaube schon, dass hinter jedem Künstler, hinter jeder Künstlerin schon auch im Bestfall, sei es ein Manager, sei es ein Produzent, Produzentin steht, mit dem man irgendwie ein kongeniales Duo bildet, ja.
Florida TV nochmal, da bist du dann auch rausgegangen, war auch da, warum eigentlich? Weil das Ding ist bis heute sehr, sehr erfolgreich. Ja. Du hättest da wahrscheinlich die nächsten 10, 20 Jahre bleiben können. Warum bist du dann auch da rausgegangen?
Das war eine unternehmerische Entscheidung. Ja. Also ich hab damals ja zusammen mit Endemol Schein diese Firma gegründet, Pilawa, Wiedemann und Berg haben wir gegründet, eine große Fiction-Firma. Wir haben die Florida gegründet. Dann bin ich aber raus bei Endemol Schein damals und bin dann ein halbes Jahr später praktisch als Gesellschafter gemeinsam mit der Bunnyjay angetreten. Wir haben dann Endemol Schein später wieder übernommen, aber das war dann 2 Jahre später und dann haben sich diese Konstellationen entsprechend dann in neuen Konstellationen ohne Endemol Schein dann sozusagen im Markt bewegt. Wir sind aber immer noch alle positiv verbunden, aber es gab dann keinen unternehmerischen Sinn mehr.
Kann man sagen, dass du jetzt, dass das Unternehmen ist, das letzte Unternehmen, für das du arbeiten wirst, oder ist das...
Hey Football Fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First time players can get $25 in free entries plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Sieht das von außen nur so aus?
Weil
ist es dein Unternehmen?
Ja, es ist zu 10% mein Unternehmen, genau. Ja. Aber es ist, ich glaube, oder ich kann sicher sagen, dass ich nicht nochmal eine weitere Entertainment-Firma gründen werde.
Das meine
ich,
genau.
Weil das ist hier, ich finde, die macht mir so eine Freude. Ich bin in einer Lebensphase, wo ich wirklich sagen kann, dass mir das so eine große Freude macht. Ich finde auch, wie es jetzt aufgestellt ist mit Live-Geschäft, mit Künstlergeschäft, mit Digitalgeschäft und natürlich mit klassischem Entertainment-Geschäft, mit Fiction-Geschäft, dass ich... Also ich bräuchte ja mindestens 10 Jahre, um sowas nochmal aufzubauen, auch wenn das jetzt nur 7 gedauert hat. Und das, warum sollte ich das tun? Also ja, das ist sicherlich jetzt die Firma im Entertainment-Geschäft, die ich, die letzte. Aber was heißt die letzte? Aber was da, vielleicht mache ich danach noch was ganz anderes. Aber bestimmt keine andere TV-Produktionsfirma oder Entertainment-Firma.
Weil wahrscheinlich war bei dir, wann war bei dir der Punkt, wo du dachtest, ich hab's geschafft? Der ist doch wahrscheinlich schon lange her.
Ich habe es noch nicht geschafft. Ich finde so gehe ich da gar nicht ran, weil ich finde, dann könnte ich ja nach Hause gehen und Rosen schneiden. Also nein, ich finde so, ich oder andersrum, ich bin auch irgendwie niemand, der der sich darüber so definiert. Ich manchmal, wenn ich morgens so in unsere Firma fahre, dann also fahre und dann natürlich im Fahrstuhl nach oben und so, dann ich habe nicht das Gefühl, dass das ich denke eigentlich wirklich in Projekten. Ich denke an die Themen und man ist ja immer mit irgendwas unzufrieden. Geht ja auch so. Es ist ja nie so, dass man sagt, Mensch, das ist ja toll, sondern es gibt immer ganz viele Dinge, die eigentlich schön sind. Objektiv, aber auch andere, die mich nerven, wo es besser laufen kann. Und irgendwie so richtig den Moment, wo ich sage, ach komm, jetzt lehn dich mal zurück, Markus, jetzt hast du es geschafft oder so. Das habe ich noch nicht erlebt.
Okay, deshalb frage ich dich nämlich, wir sind ja ein Jahr lang, haben wir festgestellt, beide 69. Und ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich habe diese Momente jetzt, wo ich sehr zufrieden bin, wo ich denke, super, ist gut. Das ist irgendwie, das ist auf einmal da und deshalb frage ich das auch, weil das so ein großartiges Gefühl ist.
Das gönne ich dir von Herzen und das ist so schön, ja. Es gibt natürlich Momente, wo ich abends am Kamin oder am sonst wo oder im Sessel sitze und mich freue darüber und ich bin auch sehr dankbar und sehr demütig, wie die Dinge gelaufen sind. Ja, ich meine, ich bin ein Junge aus gebildeten, aber einfach finanziell einfachen Verhältnissen aus Hamburg-Hummelsbüttel und natürlich, wenn ich
kann mir... Kann man im Hummelsbüttel aus einfachen Verhältnissen kommen?
Ja, schon, wir schon, ja. Okay. Da, die Zahnärzte, die wohnten dann irgendwie in anderen Straßen. Okay.
Wir also so wie ich so, Mietwohnung, irgendwie zweiter Stock, irgendwie...
Ganz genau.
Acht Quadratmeter Kinderzimmer.
Ganz sowas. Genau, okay. Aber das auch noch acht Quadratmeter Kinderzimmer, aber auch teilweise noch geteilt mit meiner Schwester.
Okay.
Und das war halt so, das kann ich auch gar nicht anders. Ein Badezimmer, alle geteilt und so. Und ja, alles gut, alles fröhlich und so. Aber irgendwie, wenn ich jetzt damals einen Umschlag bekommen hätte und er hätte drin gestanden, wie ich heute, was ich heute tun darf und was ich mache, und dann wäre ich gesagt, ich doch nicht, das kann doch gar nicht sein. Das wäre natürlich tierisch. Aber, und ja, natürlich gibt es Momente der Zufriedenheit, aber ich bin immer noch positiv getrieben auf eine Art und Weise. Das kann ich so sagen. Ja.
Meinst du, dass das damit zu tun hat, mit der, auch wo du, also sag mal, wo du herkommst, klingt jetzt komisch. Ich muss gerade dran denken, ich habe ja mal einen Podcast mit Tim Mälzer gemacht, acht Stunden lang, kann man sich noch anhören. Und da sind wir sehr tief reingegangen und da hat er halt aus seiner Zeit erzählt, wie er in Pinneberg in so einem Hochhaus und allein und das ganze Programm und so. Und da habe ich verstanden auch, woher da der Antrieb kommt, aber woher auch die Nachdenklichkeit kommt über all das. Also hat das damit was zu tun, auch dieses Gefühl, nicht zufrieden zu sein, so ein bisschen weiter, nicht stehen zu bleiben? Weil an sich könntest du ja jetzt sagen, Leute, ist eine schöne Zeit in Köln gewesen und auch sonst, aber ich liebe dieses Hamburg so sehr und ach, ich könnte es ruhiger angehen lassen.
Ja. Also das könnte ich sicherlich, ich könnte das ruhiger eingelassen, aber das, was ich tue, macht mir wirklich große Freude. Das macht mir zutiefst Freude. Du hast gerade Tim Mälzer angesprochen. Wir haben auch mit Tim zum Beispiel die Potato Head Pictures, die eine Firma ist, die eine Tochter von der Animal Shine. Und auch das, wir haben jetzt gerade Kitchen Impossible
mit Jamie Oliver.
Genau. Und das sind so Highlights, das sind einfach ganz tolle Produkte und ich kann sagen, dass mir das Freude macht. Es ist auch nicht so, dass ich jetzt jemand bin, der jetzt so, ja, natürlich habe ich eine Unabhängigkeit und natürlich kann ich, und deswegen nehme ich auch jetzt keine Probleme mehr nachts mit ins Bett, sondern vielleicht ist eine gewisse Souveränität eingetreten, vielleicht eine gewisse Lässigkeit bei Themen hoffentlich eingetreten, aber mir macht es schon noch Freude und ich bin weit weg davon zu sagen, dass ich das nicht mehr machen möchte.
Du hast vorhin gesagt, die Transformation, die Verlage, das ist zu 100% transformiert und hast aber so gesagt, ja, Fernsehen noch nicht und tatsächlich, wenn man so guckt, denkt man, das lineare Fernsehen, also ARD, ZDF, ProSieben und so weiter, ist ja noch da, in Klammern, auch ich zum Beispiel als jemand, der schon ein bisschen älter ist, gucke natürlich viel fern über mein Handy, aber gucke schon noch die klassischen Sender. Was ist denn da, was kommt? Es ist eigentlich doch für euch Produzenten ein Traum, weil es neue Anbieter gibt, wie Amazon und was Netflix, was da alles rumläuft, oder?
Absolut.
Ja.
Ja, ist so. Also wir haben, es gab, als ich angefangen habe, gab es RTL, Sat.1 und so gerade. Und dann gab es natürlich, irgendwann kam Sky dazu, irgendwann kam dann Netflix dazu, dann kam Amazon Prime dazu. Und da haben sich ein paar wieder abgemeldet. Und natürlich muss man auch sagen, wir haben natürlich auch mit YouTube-Kanälen ganz, ganz ordentliches Business. Ja?
Okay.
Das heißt also, im Prinzip sehen wir uns einfach als Entertainment-Anbieter und wir sind relativ unabhängig von der Art der Ausspielung. Jeder Partner, also ob Sender oder Streamer, hat natürlich andere Herausforderungen, die uns da sozusagen entgegenkommen. Die Herausforderung der ProSieben und Sat.1 und RTLs, also der Privatsender, ist, dass die Budgets sinken, ganz eindeutig.
Weil die Werbeeinnahmen sinken?
Weil die Werbeeinnahmen sinken, ja. Und dann gibt's natürlich auch die Herausforderung bei den Streamern, also amerikanische Konzerne, wo die rechte Politik eine ganz andere ist. Und so muss man natürlich immer gucken, dass man die Inhalte, die man hat, balanciert. Aber für uns ist halt wichtig, dass wir einfach mit einem gewissen Selbstbewusstsein sagen, wir kreieren starke Marken, am besten mit den Protagonisten, also sei es ein Tim Melzer oder. Das ist eben auch wichtig. Und wenn man dann eben auch Fakten schafft, indem man starke Marken verbindet mit starken Gesichtern und starken Manufakturen, also starken Firmen, die diese Dinge produzieren, die Inhalte, dann kann man in diesem Markt, der immer schwieriger wird und immer auch durchaus insgesamt etwas kleiner wird, kann man innerhalb dieses Marktes schon noch wachsen.
Wie sieht das Geschäftsmodell bei YouTube aus? Viele dieser Podcasts laufen auch bei YouTube, insbesondere die wir live aufnehmen und dann auch filmen. Und da freut man sich dann. Ich weiß, Robert Habeck war im Podcast, da waren dann 250.000 Leute, haben dazugeguckt. Und am Ende haben wir dann, glaube ich, 2.500 oder 3.000 Euro damit verdient. Mhm. Das ist, wenn man so eine Produktion macht wie wir, wo man einfach mit zwei Leuten mit der Kamera drauf hält, ist das okay.
Ja.
Das ist ja nicht euer Anspruch. Aber wie ist das Geschäftsmodell auf YouTube?
Das ist eine Herausforderung. Das heißt, in der 250.000 Zuschauer, Dimension ist es noch kein Geschäft. Das ist vollkommen richtig. Für uns ist das immer eine Kombination. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben ein Format gemacht, das heißt Mission Unknown. Da sind Creator rund um Knossi. Haben wir gesagt, komm, ihr fahrt hier mit zwei so Segelschiffen, 13 Meter, fahrt ihr über den Atlantik.
Genau.
Ne? Und der klassische Weg früher wäre gewesen, wir fragen mal einen Sender, wie findet denn der Sender das? Und dann wird das lange diskutiert und dann hat man vielleicht einen Deal oder nicht. Wir haben entsprechend drei Werbepartner gefunden, die das im Prinzip finanziert haben. Mhm. Und wir haben dann den Creatoren eingeräumt, ihre Inhalte exklusiv auf ihren Twitch- und YouTube-Kanälen zu publizieren. Das hat dann wiederum auch ganz ordentlich funktioniert, vor allem deswegen, weil wir ja diese drei Werbepartner schon hatten, die sich darüber sehr gefreut haben, die auch sonst gar nicht eingestiegen wären. Und im zweiten Schritt haben wir dann noch einen Deal mit Amazon Prime gemacht. Das heißt also, ich glaube, es ist immer eine Mischung aus verschiedenen Plattformen. Und was ich auch glaube, ist, richtig starker Inhalt findet auch immer seine Hörerinnen und Hörer und seine Zuschauerinnen und Zuschauer.
Aber es ist so, eigentlich so, man geht heute ins Risiko. Nehmen wir mal ein Beispiel aus Hamburg, was uns beiden natürlich am Herzen liegt. Philipp Westermeier hat mit der OMR den HSV 18 Monate lang begleitet mit einer Kamera für eine Doku und hat, weil dieser Mann, wie soll ich sagen, immer mit, wie sagte Paul Panzer, mit dem Hintern in die Sahne fällt, so, oder mit der Hintern in der Butter sitzt, passiert jetzt natürlich am Ende dieser Zeit, steigt der HSV. Du bist auch HSV-Fan? Ja.
Ich bin HSV-Fan. Aber ich habe auch ein Faible für St. Pauli.
Also okay. Dann freuen wir uns jetzt. Hast du auch im Fragebogen geschrieben.
Ja.
Der einzige Stadt mit zwei Erstliga-Clubs. Sagen wir nur mal so. Der macht diese Dokumentation. Diese Dokumentation ist jetzt fertig.
Ja.
Und so ist es. Und dann guckt man mal sehen, was machen wir daraus. Das ist sozusagen jetzt der vielversprechendste Weg?
Wir haben auch eine Dokumentation gemacht für den 1. FC Köln. Wir sind auch aufgestiegen. Ehrlicherweise war auch ein bisschen mehr Liebhaberei, wenn ich ehrlich bin, so richtig. Geld haben wir damit nicht verdient, weil der Club investiert in Beine, nicht in irgendwie was anderes. Und wir natürlich ist das dann mit einem Partner ein bisschen YouTube, ein bisschen hier Kanal, da Kanal und dann vielleicht kauft dann Sky nochmal und so. Also ich glaube nicht, dass der gute Philipp damit ein riesen Business gemacht hat, aber sicherlich hat er eine Menge Freude damit.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das wird sich jetzt zeigen. Mhm. Ich glaube, er hat es noch nicht verkauft. Er guckt natürlich jetzt.
Ja.
Gibt es jemanden? Aber die Frage ist, tritt man eigentlich immer an Vorleistungen normalerweise heute oder versucht man vorher möglichst schon einen Partner mit reinzukriegen?
Also das Schöne ist, die wenigsten gehen in Vorleistung und das ist eben das, was ich auch eingangs meinte mit der Medienbranche oder mit der Entertainment-TV-Branche. Ganz früher, das habe ich so in Büchern gelesen, da sind so die alten Hollywood-Produzenten, die haben dann eine Idee gehabt und haben dann alles gesetzt. Ihr Haus, ihr Auto, ihre halbe Familie nach dem Motto, entweder das klappt jetzt oder ich bin für immer pleite. Und die Mentalität in dem klassischen TV-Business ist ein bisschen in die Form geraten, dass doch ein paar, auch schon gab es eine gewisse Sattheit auch schon hier und da. Und da hat man gesagt, naja, da muss der Sender das halt zahlen und dies zahlen und das zahlen. Aber wir gehen schon den anderen Weg. Ja, wenn wir an irgendwas richtig, richtig glauben, an einen Inhalt glauben, an einen Künstler oder eine Künstlerin glauben, dann gehen wir ins Risiko. Ja. Und das unterscheidet uns aber schon in diesem Business von, es gibt noch ein, zwei andere, die das natürlich auch machen, ja, aber es machen nicht so viele. Und das ist für uns ein ganz klarer USP. Wenn wir an einen Inhalt glauben, dann setzen wir den um. Das kann mal ein Jahr dauern oder zwei oder von mir aus auch irgendwie drei. Aber je mehr man dann in der Schublade liegen hat, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass in irgendwas auch nochmal was hängen bleibt.
Wie groß ist der Druck auf euch, dass es nicht mehr so viel kosten darf? Wir haben das hier öfters in diesem Podcast schon besprochen. Ihr macht, glaube ich, den Tatort aus. Macht ihr den noch?
Ja, wir machen den Dresden-Tatort.
Dresden-Tatort. Ja, und da, ja, der NDR oder auch die ARD, da müssen aber die Minutenpreise müssen runter und so. Wie groß ist der Druck da jetzt, also günstiger zu produzieren? Und wie leicht geht das vielleicht künftig mit Hilfe von künstlicher Intelligenz?
Der Druck ist da, das ist mal eindeutig so. Und interessanterweise ist es ja auch wirklich so, dass wir merken, dass auch eben, auch natürlich auch im öffentlich-rechtlichen System, also es gibt also niemanden, bei dem das nicht so ist. KI kann Kosten senken, senkt auch schon Kosten hier und da. Und das muss man austarieren. Ja, das heißt, ich glaube nicht, dass die KI innerhalb der nächsten 6 Monate ein komplettes Drehbuch schreibt für den Tatort. Ja, glaube ich nicht.
Okay.
Ja. Aber
innerhalb der nächsten 6 Jahre?
Nein, das weiß ich nicht. Okay. Ich denke schon, dass es. Ich weiß nicht. Ich habe letztens mal ein paar Sachen recherchiert, wo ich über irgendjemand was wissen wollte. Da muss ich sagen, da waren die Texte, die da geschrieben worden sind, ich weiß nicht, wie das bei euch in der Redaktion ist, teilweise besser als wenn man jemand dran gesetzt hätte. Das ist schon. Man ist schon relativ weit im Schnittbereich. Kann man sehr viel mit KI vorsichten. Ja. So, und die anderen Dinge. Ist ja wie bei jedem anderen Unternehmen auch, dass man hier und da guckt. Ne? Aber nein, die KI wird natürlich nicht den Top-Kreativen ersetzen, aber Zusatzarbeiten kann die KI natürlich machen. Ähnlich wie es irgendwie Roboter gibt, die Rasen mähen, ist es natürlich auch so, dass die KI auch einfache Arbeiten bald immer mehr übernehmen wird.
Und ja. Die Vorstellung, dass man einfach bei der KI sich sagt, ich möchte den und dem Film, das und das, 2 Morde, 2 Dings, erstmal nicht oder grundsätzlich nicht?
Also da wird natürlich mit experimentiert.
Ja.
Ich möchte nicht wissen von all den Dingen, die wir gerne sehen, was da nicht auch schon hier und da von künstlicher Intelligenz mitentwickelt wurde. Aber das ist eine Technologie, die da ist, ist auch legitim zu verwenden. Und ich finde es auch richtig, genau auszutarieren, wo es Sinn macht und wo es keinen Sinn macht. Die KI stoppen können wir genauso wenig, wie wir das Internet damals stoppen hätten können, wenn wir es denn gewollt hätten. Und wenn die Technologie da ist, dann werden natürlich alle Unternehmen alles dran setzen, sie so einzusetzen, dass da gute Produkte dabei rauskommen.
Man könnte auch, wer wird Millionär, wenn Günther ja auch mal keine Lust mehr haben sollte, oder zu alt sein sollte dafür, mit einem Avatar von Günther ja auch machen. Das könnte man
das
in alle Ewigkeit machen, oder
das,
nicht?
Da würde ich lieber gar nicht erst drüber nachdenken wollen.
Ich frage immer im Fragebogen alle Gäste, mit wem sie gerne mal sprechen würden. Und meistens sind das Menschen, die sind unerreichbar. Bei dir, und da habe ich mich sehr gefreut, könnte ich das sozusagen jetzt irgendwie auf kurzem Wege machen. Du würdest gerne mal mit dem Hauptpastor des Hamburger Michels, St. Michaeliskirche, das Wahrzeichen der Stadt, mit Alexander Röder sprechen. Das hat mich sehr gefreut, dass du es gesagt hast. Du musst mal klären, wie kommst du, wenn du die große Wahl hast, wahrscheinlich, weil du schon mit allen anderen Menschen...
Nee.
Wieso Alexander Röder?
Also ich bin, mein Großvater war Pastor. Mhm. Ich bin gläubig, ich bin evangelischer Christ. Und ich bin... ich bin ein wenig traurig darüber, wie sehr, wenn man mal guckt bei jungen Leuten, wenn man sieht, was für einen Einfluss Influencer haben, ja, und wie groß der Bedarf ist zu wissen, welche Hosen die tragen und wo die sich im Urlaub aufhalten. Wenn ich mir überlege, so was so die wichtigsten Instanzen sind. Und wenn ich mir dann so die Kirche angucke, ich gehe ab und zu in die Kirche in Köln und wie leer die ist. Und ich habe so das Gefühl, die Kirche ist so, da sind dann sind die Geplagten, da sind die Alten und da sind so die Uncoolen. Ja. Und das ist ja so, dann das macht mich ein bisschen traurig, weil mir gibt die Kirche was. Und ich weiß es nicht, wie es im Hamburger Michel ist, aber ich stelle mir vor, dass der Hauptpastor des Hamburger Michels da eine Idee zu hat. Und es gibt ja auch ganz innovative und tolle Kirchen. Ich habe letztens auf Sylt zum Beispiel, habe ich einen Pastor predigen hören, da habe ich gedacht, Mensch, das ist ja Wahnsinn. Ne? Mhm. Also ja, ich interessiere mich dafür und das ist für mich, mich interessiert das mehr als vieles andere. Ja,
interessant aber dann, wenn das so ist, gibt es da nicht eine Show-Idee vor? Also gibt es nicht eine Idee, die irgendwie in der Kirche, weil sowas gar nicht, hat es bisher noch gar nicht gegeben. Ne? Also ich weiß nicht, in Deutschland sucht den neuen Pastor, ich habe keine Ahnung.
Na, Dornvögel gab es ja, ne?
So. Ja, also einen Film. Show, wo es um, ich meine, du hast ja recht, ich meine, die Hälfte, man kann immer sagen, die Hälfte der Deutschen ist nicht in einer Kirche, aber die Hälfte ist halt in einer Kirche, ist ja immer noch da, sich eine Idee zu machen, weil das würde ja wahrscheinlich, es gibt wahrscheinlich auch gar keine Kircheninfluencer, es gibt für alles Influencer, aber ich kenne jetzt keine Kircheninfluencer.
Es gibt einen Pastor aus Hamburg auch noch, der hat aber eine sehr wenig Reichweite. Aber ja, es ist, ich finde so in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit, finde ich, ist all das, was mit Kirche zusammenhängt, wird immer so schnell abgetan. Ja, dann kommen so Negativ-Klischees und das kostet
das ganze Geld, wo landet dein Geld da, genau.
Sofort, und dann kommen die ganzen Negativ-Schlagzeilen.
Man muss sich entschuldigen, wenn man Kirchensteuer zahlt.
Man muss sich entschuldigen, das ist ja fast unangenehm heutzutage.
Wie dumm kannst du sein? Genau.
Ganz genau. Und das finde ich traurig. Ich führe auch ab und zu Diskussionen so mit meinem privaten Umfeld. Und ich finde das schön, eine Institution wie die Kirche, sich darüber Gedanken zu machen und vielleicht sich irgendwie, einzubringen auf eine Art und Weise. Mhm. Mir ist das wichtig.
Hättest du, das ist interessant, weil ja viele in unserem Alter dann zwischendurch mal denken, gibt's denn noch was anderes, was ich machen könnte? Also Popstar haben wir abgehakt. Ansonsten hast du in deinem Leben total viel erlebt. Also zu sagen, hey, stopp, ich komme zu diesem Fernsehbusiness, ist alles wunderbar, macht mir Riesenfreude, aber jetzt mache ich nochmal was ganz anderes. Ich hatte neulich eine junge Kollegin, die sagte, ich finde das super beim Abendblatt, aber ich möchte jetzt einmal noch was richtig Sinnvolles machen. Gibt es manchmal bei dir solche Momente?
Ja, die gibt es absolut. Also das eine haben wir ja eben schon, thematisiert. Eindeutig. Ich bin, das ist ja so, die Zeit nach hinten wird weniger. Ich glaube, dass man aber noch, das gilt ja für dich wie für mich, dass man in einer, also wir haben schon eine Möglichkeit, wir kennen viele Menschen, wir können auch Menschen mitnehmen, wir können Menschen begeistern und dann sich in andere Bereiche zu begeben, das finde ich total spannend. Ich kann mir aber auch vorstellen, das ist egoistisch, das ist nicht unbedingt für andere, aber auch vielleicht für andere. Ich kann mir vorstellen, nochmal einen Fußballclub zu investieren. Das würde ich mir gut vorstellen.
Und welcher wäre das dann? Nicht der erste FC Köln?
Nee, das ist das muss etwas sein, was so in der vierten, dritten Liga ist, dass man auch eine Möglichkeit hat, nochmal was nach vorne zu bringen sozusagen oder da vielleicht mitzuarbeiten. Das könnte ich mir schon vorstellen. Das ist eine Sache, was ich mir so ganz langsam angucke. Ich kann mir aber auch vorstellen, genau was du sagst, etwas Sinnvolles zu machen, wo man nicht Geld versenkt, sondern wo man auch Sinnvolles macht. Ja, das sind so Gedanken, die ich schon habe. Ich will immer nicht sagen, dass nicht das, was wir machen, sehr sinnvoll ist und große Freude macht.
Klar.
Aber es ist Unterhaltung. Am Ende ist Unterhaltung. Ich glaube auch, dass Unterhaltung in dieser Gesellschaft manchmal mehr bewegen kann als manche politische Rede. Wenn man an Film denkt wie Philadelphia, was das für die AIDS-Bewegung und insgesamt auch für die Schwulenbewegung erreicht hat, das ist einfach viel mehr als manche Kampagne einer Regierung. Und da gibt es ganz viele andere Beispiele. Und ich glaube auch, dass so eine Laid-Back-Unterhaltung ganz viel geben kann, ganz viel Freude machen kann. Aber natürlich mache ich mir auch darüber Gedanken, was man dann mit der Lebenshälfte danach, wenn es auch keine Hälfte mehr ist, dann machen kann. Ja.
Aber die ist dann auf jeden Fall in Hamburg, ja?
Ja.
Das ist schön.
Sehr wahrscheinlich, ja.
Markus, ja. Es hat große Freude gemacht. Vielen Dank.
Danke dir.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.